Hallo und wieder ganz herzlich willkommen beim Bremer Wortboten, dem Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen. Die Moderatoren der heutigen Gesprächsrunde, Dorothee Bremerich und Christian Hönemann, diskutieren mit Andreas Steinbicker aus Frankfurt aktuelle Probleme des Patient Blood Management Konzepts und in diesem Zusammenhang besonders den Stellenwert einer parenteralen, aber auch enteralen Eisensubstitution. Diese Problematik repräsentiert einen Forschungsschwerpunkt von Andreas Steinbicker und ist von großer, grundlegender, praktischer Bedeutung für die gesamte perioperative und interventionelle Medizin und deren interdisziplinären Prozessabläufen. Und dazu gibt es nun neue internationale Studien und ganz aktuelle Forschungsergebnisse aus der Arbeitsgruppe um Andreas Steinbicker. Ich erwähnte es bereits beim letzten Mal. Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir Sie in den nächsten Monaten bis zum 33. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen im Februar 2023 mit ausgewählten, interessanten und aktuellen Themen aus der Intensiv- und Notfallmedizin auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass uns das auch mit dem heutigen Podcast gelingt. Nun, ich freue mich wieder darüber, dass Sie uns eingeschaltet haben und übergebe gern an die Moderatoren der heutigen Sendung.
Ich freue mich sehr, Sie heute gemeinsam mit meinem Co-Moderator, Herrn Privatdozenten Dr. Christian Hönemann aus Vechta, zum zweiten Podcast des Bremer Wortboten begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Dorothee Bremerich und ich bin Anästhesistin aus Schwerin. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Frau Prof. Dr. Andrea Steinbicker, stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie des Klinikums der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Frau Prof. Steinbicker war als Anästhesistin in Münster tätig, absolvierte einen Forschungsaufenthalt an der Harvard Medical School und begann auch dort als DFG-Stipendiatin mit der Forschung zum Thema molekulare Regulation der Eisenhomöostase. Zurück in Münster leitete sie die DFG-geförderte Arbeitsgruppe Iron Signaling und hat diese Forschungsgruppe jetzt auch mit nach Frankfurt gebracht. Seit 2021 ist Andrea Steinbicker in der Position der stellvertretenden Klinikdirektorin. Sie ist Autorin und Co-Autorin einer Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten und Buchkapiteln zum Thema Patient Blood Management und Eisenstoffwechsel. Liebe Andrea, Christian und ich kennen dich jetzt seit vielen, vielen Jahren in der gemeinsamen Beschäftigung mit dem Patient Blood Management. Ganz herzlich willkommen von unserer Seite.
Einen schönen guten Tag, Dorothee und Christian. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Andrea, du warst ja damals bei der deutschlandweiten Initiative der Implementierung von Patient Blood Management in Frankfurt am Standort Kiel, Bonn und Münster involviert. Ja. Wie hat sich das PBM in den Jahren 2014 bis heute aus deiner Sicht entwickelt?
Ja, Christian, also das PBM hat, wie du sagst, seit 2014 Einzug gehalten, zunächst in den vier Universitätskliniken und hat sich dann nach und nach über ganz Deutschland ausgebreitet. Und wir haben jetzt insgesamt Kontakt mit 260 Kliniken tatsächlich, die an dem PBM interessiert waren. Bisher sind 71 Kliniken dem PBM-Netzwerk auch beigetreten. Das koordinieren wir hier aus Würzburg und Frankfurt. Und 47 Kliniken haben sich zertifizieren lassen. Ich weiß nicht, ob du weißt, man kann sich ja als PBM-Klinik und Standort auch zertifizieren lassen und verschiedene Level erreichen, was das PBM angeht.
Andrea, was meinst du? Jetzt hatten wir in den letzten 2,5 Jahren eine Covid-19-Pandemie und die Coronaviren haben uns in den Krankenhäusern extrem belastet. Hat diese Pandemie einen Einfluss gehabt auf das Patient Blood Management? Hat sich da aus deiner Sicht irgendwas verändert?
Ja, ganz klar. Also seit der SARS-CoV-Pandemie haben alle Kliniken viel mit der Ressourcenplanung und der Logistik zu tun gehabt. Und diejenigen, die in vielen Häusern überwiegend das PBM umsetzen, waren mit anderen Aufgaben betraut, beispielsweise mit der intensivmedizinischen Versorgung von Covid-Patienten. Und mein Eindruck ist insgesamt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich Großes geleistet haben und das PBM dadurch einfach nicht mehr in dem Hauptfokus war. Wie seht ihr das denn?
Ich habe den Eindruck, dass durch und während der Pandemie die Vorteile des PBMs nochmals eigentlich unterstrichen worden sind. Es ist heute noch viel notwendiger als vor Beginn der Covid-Pandemie, dass man sich mit blutsparenden Maßnahmen als Kliniker beschäftigt. Die WHO beschreibt den Effekt mit den drei E's, Evidence, Economics und Ethics, und gibt mehr und mehr Evidenz für ein verbessertes klinisches Outcome bei Einhaltung der PBM-Maßnahmen, auch bei Covid-Erkrankten. Der wirtschaftliche Aspekt ist durch die vermehrten Ausgaben für das Gesundheitssystem allgegenwärtig. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und letztlich sind wir ja auch gerade durch die Pandemie nochmals mehr auf die ethische Verpflichtung zum schonenden Umgang mit Ressourcen hingewiesen worden in einer Gesellschaft, in der es zunehmend schützenswerte, vulnerable Kohorten gibt und immer weniger gesunde Blutspender zur Verfügung stehen.
Ja, genau.
Ich sehe das tatsächlich ganz genauso wie du. Dass 80% der interdisziplinären Intensivstationen in Deutschland von Anästhesisten in der DIVI aktiv und organisiert. Und ich möchte noch einmal betonen, ich glaube, dass ohne uns Anästhesisten und Intensivmediziner wäre das sicher ganz anders ausgegangen während der Corona-Pandemie. Wir arbeiten nach Standards. Und das war auf den Corona-Stationen für alle sehr, sehr wichtig. Und das ist auch für das PBM wichtig. Und dieses standardisierte Arbeiten, das sorgt für mehr Sicherheit für die uns anvertrauten Patienten.
Ich finde auch, es ist weiterhin wichtig, für die Patientensicherheit PBM umzusetzen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dazu 2021 eine Publikation herausgebracht, in welcher sie die Wichtigkeit von PBM betont, aber auch gleichzeitig herausstellt, dass viele Kliniken leider noch gar nicht mit PBM-Implementierung begonnen haben. Wir haben zu dem Thema Patient Blood Management einen aktuellen Artikel eingereicht bei Current Opinion of Anesthesiology. Ich denke, ihr kennt das. Das Format finde ich sehr toll, weil es insgesamt nur Literatur der letzten 12 bis 18 Monate beinhaltet, die man zitieren darf. Das heißt, es ist immer der neue Stand der Forschung, den wir da publizieren. Und da haben wir auch diese Publikation der Weltgesundheitsorganisation mit eingeschlossen und andere Neuerungen des PBMs. Und ich denke, wenn die Strukturen wieder stabilisiert sind in den Kliniken, dann kann man den Fokus wieder auf PBM setzen und somit zum Zentrum unseres Handelns machen.
Das stimmt, Andrea. 2015 hat eigentlich die PBM-Kerngruppe schon 100 Einzelmaßnahmen identifiziert, die zu einer erfolgreichen Implementierung des Patient Blood Managements gehören. Wie kann ich heute als Kliniker noch Unterstützung bei der Umsetzung des Programms oder der Initiation bekommen? An wen wende ich mich? Wie gehe ich vor?
Tatsächlich, Dorothee, einfach an uns. Das PBM-Netzwerk, wir unterstützen mit einfachen Fragen und Antworten, aber auch damit, dass wir Materialien zur Verfügung stellen. Wir schicken auch Vorträge raus und wir haben ja jetzt mittlerweile auch viele Kliniken unterstützt bei der PBM-Implementierung. Das heißt, je nachdem, was notwendig ist, geben wir auch Antworten auf spezifische Fragestellungen.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Wenn wir zum Beispiel mal die Anämien betrachten. Weltweit leidet ein Viertel der Weltbevölkerung, also insgesamt 2 Milliarden Menschen, an einer Anämie. Und von diesen 2 Milliarden Menschen sind es über 50% Eisenmangelanämie. Dazu gibt es auch neue Daten von der Weltgesundheitsorganisation. Und unter diesen Patienten, die wir in Europa, hier bei uns, also früher dachte man immer, die Anämie, das hat man nur in Afrika, aber das ist tatsächlich auch bei uns in Europa so. Die Patienten, die wir hier aufnehmen, die haben eine Prävalenz der Anämie von 30%, also jeder Dritte. Und daher haben wir ja die intravenöse Eisengabe zur Anämiebekämpfung vor einer Operation sehr propagiert und auch regelhaft umgesetzt.
Genau. Hilft denn diese intravenöse Eisensubstitution immer allen Patienten?
Das ist wie im Staatsexamen, alles mit immer und nie ist schon falsch. Ne? Aber die Frage ist natürlich, wie viel Blut wird perioperativ verloren? Das heißt, wenn das Wasserglas komplett voll ist, dann haben wir ganz niedriges Risiko, dass wir Fremdblut geben müssen. Und wenn man so viel Blut verliert, zum Beispiel 300 Milliliter, 1 Gramm pro Deziliter entsprechend, dann kann man das mit einer intravenösen Eisengabe gut erreichen. Und wenn es natürlich stärker blutet, dann benötigt man eben bei entsprechender Indikation dennoch eine Fremdblutgabe. Und letztlich kann man manchmal ja auch das Eigenblut aufbereiten, beispielsweise mit der Cellsaver-Gabe.
Bei welchen Patientinnen und Patienten empfiehlst du denn jetzt die perioperative Eisensubstitution? Wie geht ihr vor? Was macht ihr?
Das ist eine gute Frage, denn es gibt immer mehr Publikationen, die an verschiedenen Patientenkohorten die intravenöse Eisengabe untersucht haben. Und mittlerweile weiß man sehr gut, dass bei Patienten der Gynäkologie und Geburtshilfe die Eisensubstitution sehr, sehr gut funktioniert und zu einem guten HB-Anstieg führt. Bei vielen Kohorten der orthopädischen Patienten und in der Allgemeinchirurgie. Und es gibt aber natürlich immer wieder neue wichtige Erkenntnisse, die wir auch beachten sollten.
Und welche wären das? Wie sieht das Nebenwirkungsprofil aus? Wo sind die Pitfalls? Wie ist dein Tipp?
Naja, die meisten von uns nehmen ja heute Eisenpräparate der sogenannten neuen dritten Generation. Das sind hochmolekulare Präparate, die lange im Körper bleiben. Die haben ein Molekulargewicht von über 100.000 Kilodalton und geben nach und nach das Eisen frei. Und die älteren Präparate der ersten und zweiten Generation, die haben ein niedriges Molekulargewicht und geben früh viel Eisen frei. Und darauf reagiert der Körper ganz häufig mit einer Anaphylaxie. Und dazu gibt es zum Beispiel aus 2021 ein neues Review, das besonders auf diese Anaphylaxieraten eingeht. Und ja, die Arzneimittelkommission der Uniklinik jetzt hier in Frankfurt hat jetzt gerade entschieden, zum Beispiel ein Medikament der ersten Generation, das Ferlizid, aus der Liste zu nehmen aufgrund der hohen Anaphylaxierate. Und auf was ich nochmal besonders vielleicht eingehen möchte oder was für mich sehr wichtig erscheint, ist, dass nach der Gabe von dem Drittgenerationspräparat, und dass es jetzt auch komplett neues Wissen ebenfalls in Nebenwirkung auftreten kann, und das ist die sogenannte Hypophosphatämie. Das heißt, das Serumphosphatlevel ist niedrig und das bei 7-47% der Patienten, die hingegen verglichen zu einem anderen Drittgenerationspräparat, nämlich der Eisen-der-Isomaltose, bekannt unter dem Handelsnamen Monofair, nur bei 4-18% der Patienten auf dem auftraten. Und es ist einfach wichtig, dass wir an eine Hypophosphatämie denken. Ich hatte es bisher überhaupt nicht auf dem Schirm.
Eine Hypophosphatämie ist ja was, wo wir Intensivmediziner uns doch häufiger mit auseinandersetzen müssen. Das ist ja auf der Intensivstation gar nicht so selten.
Genau, da ist es ganz häufig, ne?
Wie ist es denn nach der Eisengabe? Ist das für den Patienten jetzt tatsächlich therapeutisch entscheidend, dramatisch? Also einfach gefragt, ist das wirklich schlimm?
Also ist es wichtig, dass diese, also wirklich an sich einmal noch klar zu machen, dass die Studien relativ neu sind. Und was wir bisher wissen, ist, dass Patienten mit einer Hypophosphatämie reagieren können nach einer Einmalgabe und dass die Hypophosphatämie tatsächlich bis zu 6 Monate anhalten kann.
Andrea, ich frage nochmal genau nach. Also nach Eisencarboxylmaltosegabe.
Eisencarboxymaltose, Fair Inject, ja.
Genau. Treten bei bis zu 47% der Patienten Hypophosphatämien auf. Mhm. Nach der Gabe von Eisenderisomaltose, Monofair, nur bei 4-18% der Patienten. Was ist der zugrunde liegende Mechanismus? Woher kommt das?
Also der ist noch nicht ganz klar. Man weiß mittlerweile, dass es zu einer Erhöhung von Fibroblastenwachstumsfaktor 23, also Fibroblastic Growth Factor 23, FGF23, kommt. Und das führt dazu, dass dieser erhöhte Fibroblastenwachstumsfaktor, der eigentlich eine wesentliche Rolle spielt im Phosphatstoffwechsel, dass der zu einer Hypophosphatämie führt und zu einem Knochenabbau. Und außerdem hat er noch den Nebeneffekt, dass er die Umwandlung von dem Vitamin D3, jetzt erinnern wir uns wahrscheinlich, wenn wir nicht Endokrinologen sind, nochmal ans Studium, also die Umwandlung von dem 25-OH Vitamin D3, dem Calcidiol, zum aktiven 1,25-OH2 Vitamin D3, dem Calcitriol, also die Umwandlung von Calcidiol zu Calcitriol hemmt. Und das führt zusätzlich noch zu erniedrigten Calciumspiegeln und wiederum kompensatorisch zu erhöhtem Parathormon werden.
Kann man denn eine Osteomalazie nach Gabe von Fair Inject verhindern?
Naja, zum ersten Mal ist es, glaube ich, aktuell wichtig, weil das eben so neu ist, dass man die Symptome erkennt. Und eine Hypophosphatämie per se sieht man ja nicht. Aber das sogenannte 6H wie Hugo-Syndrom beinhaltet persistierende Hypophosphatämie bis hin zur Osteomalazie. Und die Beschwerden sind eher unspezifisch, tatsächlich neurologische Symptome, Muskelschwäche, Asthenie, Osteomalazie, aber auch gastrointestinale Symptome, Nausea, Übelkeit, Erbrechen, Pseudofrakturen. Das alles kann auftreten. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sind einige Symptome, wie beispielsweise Schwäche, Muskelschwäche, Asthenie, auch durchaus Symptome, die bei schwerwiegender Anämie auftreten können.
Also man bestimmt das Labor, um die Diagnose zu stellen und Differentialdiagnosen auszuschließen.
Richtig? Genau. Das ist total wichtig, wenn man diese Symptome des 6H-Syndroms sieht, dass man dann den Eisenstatus, also Eisen im Serum, Serumferritin und die Transferinsättigung bestimmt und Calcium und Phosphat einmal bestimmt, um zu wissen, was da genau los ist.
Ist denn so eine Phosphatbestimmung, das ist für die meisten von uns wahrscheinlich eine Routinebestimmung oder ist das eine Sonderanforderung an das Labor?
Also bei uns ist das auf der Intensivmedizin natürlich ein Standard, aber ich denke, dass es nicht so im Fokus stand, insbesondere in Kombination mit der intravenösen Eisengabe. Und was vielleicht empfehlenswert ist, falls man sich dafür interessiert und mal eine Meta-Analyse dazu lesen möchte, es gibt eine aktuelle Meta-Analyse, die ist von Herrn Schäfer publiziert. Und da sind verschiedene Studien bei Patienten einmal mit einer normalen Nierenfunktion aufgeführt, die dann die Deisomaltose, also das Monofair, bekommen haben. Und die haben kaum Hypophosphatämien, ganz selten. Und die ganzen Studien, die Eisencarboxymaltose, also Fair Inject, genommen haben, bei denen sieht man, dass die Hypophosphatämie wirklich sehr, sehr häufig und in unterschiedlichster Ausprägung auftritt. Und dann wurde in der Meta-Analyse auch sehr interessant, finde ich, die Kohorte der Patienten mit chronischem Nierenversagen zusätzlich untersucht. Und auch da gibt es bis dato 5 Studien, die Eisen der Isomaltose, also Monofair, verwendet haben. Da sieht man keine Hypophosphatämie, wohingegen in 6 Studien, genau, die Eisencarboxymaltose verwendet haben, wieder deutlich die Hypophosphatämien beschrieben worden sind. Also man kann das im Standardlabor bestimmen. Man sollte diese Dinge, die jetzt gerade neu sind, im Hintergrund haben. Es kann sein, dass es nicht bestimmt wird, das Phosphat. Und dann, wenn man aber regelmäßig präoperative Eisentherapien durchführt, dann, denke ich, müssen wir mit dem aktuellen Wissen die Phosphatmessung etablieren. Und denn sonst kann man es ja nicht erkennen.
Wenn man es nun erkannt hat, wie therapiert man die Hypophosphatämie am besten?
Dazu habe ich vor kurzem, also ich bin ja Anästhesistin und Intensivmedizinerin, genau wie ihr. Dazu habe ich deshalb vor kurzem mit unserer Endokrinologin gesprochen und ihre Expertise eingeholt. Und tatsächlich würde ich auch jedem raten, der da in die Therapie geht, initial sich den Rat der Endokrinologen zu holen. Bei leicht erniedrigtem Phosphatspiegel ist keine Therapie erforderlich. Und wenn doch eine Substitution erfolgen sollte, geht das in den meisten Fällen mit dem Präparat Reducto Spezial oral. Und das fand ich total hilfreich, weil wir sind ja in der Regel in einem ambulanten Setting. Die Patienten, die eine Eisengabe bekommen, die kommen ja nicht zu uns auf die Intensivstation in der Regel, sondern häufig gehen die dann irgendwann nach Hause und werden vielleicht auch vom Hausarzt das erste Mal gesehen. Und ein Dragée von diesem Präparat Reducto Spezial oral enthält 6,4 Millimol Phosphat. Und das ist tatsächlich gar nicht so wenig, also nicht so viel, so dass man viele Tabletten davon einnehmen muss. Und was ich sehr interessant fand, war, dass auch fettarme Milch sehr viel Phosphat enthält, etwa 15 Millimol pro 500 Milliliter. Und auch da ist sozusagen die Substitution über die Ernährung wichtig. Und weitere Hilfe zur Planung bei der Substitution kann man in der Up-to-Date finden. Und ich glaube, das klingt jetzt, oder? Mag relativ kompliziert klingen für jemanden, der eigentlich Anästhesie und Intensivmedizin macht und nur präoperative Anämie-Management machen möchte. Was man sich merken kann, ist, wenn ich unter 2 Milligramm pro Deziliter bin, dann substituiere ich das, auch wenn die Patienten asymptomatisch sind. Und sonst, wenn sie symptomatisch sind, das heißt diese Asthenie, Muskelschwäche, gastrointestinale Symptome haben, dann gebe ich bei einem Phosphat von bis zu über 1 Milligramm pro Deziliter oral. Und wenn ich tatsächlich unter 1 Milligramm pro Deziliter bin, dann bitte Obacht, dann geht nur eine intravenöse Substitution und das geht nur im klinischen Setting auf der Intensivstation. Und wenn man dann wieder auf diese Grenzen angestiegen ist, also über 1,5 beziehungsweise über 2, dann beendet man die Substitution beziehungsweise kann wieder mit oral weiter fortführen.
Ganz konkret, welche Präparate kommen denn bei euch auf der Intensivstation zur Anwendung, um die Hypophosphatämie auszugleichen?
Also erstmal muss ich sagen, dass wir die Hypophosphatämie bedingt durch eine Eisengabe noch nicht bewusst behandelt haben, weil wir bisher noch nicht so drauf geachtet haben. Aber ich denke, dass das auf den meisten Intensivstationen in Deutschland ähnlich ist. Wir haben ja Kaliumphosphat oder Natriumphosphat in der intravenösen Applikation.
Sollen wir denn jetzt bei unseren Patienten, die präoperativ Fair Inject, also Eisencarboxymaltose bekommen haben, routinemäßig den Phosphatspiegel bestimmen, einmal die Woche oder in Abstand von mehreren Tagen?
Ich kann noch keine klare Handlungsempfehlung dazu geben, wann man das machen sollte, aber man sollte auf jeden Fall eine Kontrolle machen. Also wir machen es so, dass wir ja dem Patienten einen Brief mitgeben, wenn die eine Anämietherapie bekommen haben, dass sie nochmal zum Hausarzt gehen, um die Anämieabklärung durchzuführen. Und ich denke, dass wir da jetzt in diesen Zettel mit informieren, dass es eine Hypophosphatämie geben kann und dass wir den Hausarzt bitten, darüber auch mit aufzuklären. Und wir klären auch darüber auf, dass wir eigentlich bei einer Anämie eine Koloskopie empfehlen zur Abklärung eines Kolonkarzinomes. Und da gibt es auch gerade eine neue Leitlinie der Gastroenterosologie. Bisher war die Empfehlung nur für Männer. Jetzt ist die Empfehlung auch für Frauen ab dem 55. Lebensjahr. Und ich denke mal, diesen Zettel, für den wir mitgeben, den werden wir jetzt updaten. Ja.
Ich habe jetzt verstanden, die orale Substitution ist eigentlich bei den ambulanten Patienten ja am einfachsten und am besten. Wichtig ist das, glaube ich, nochmal, dass du darauf hingewiesen hast, dass wir die Information über das Risiko einer Hypophosphatämie tatsächlich auch an die weiter behandelnden Ärzte transportieren müssen. Und darüber müssen wir uns wahrscheinlich, wenn wir Eisen substituieren, zukünftig Gedanken machen. Aber vielleicht jetzt mal weg von den Nebenwirkungen. Was gibt es ansonsten noch für Dinge, über die wir sprechen könnten? Was gibt es für Maßgaben, die in einem kleinen Haus nötig und möglich sind, Christian?
Tja, also wir machen das bei uns so, dass wir das Patient Blood Management hauptsächlich über die Transfusionskommission regeln und dort werden die Maßnahmen, die einzelnen Maßnahmen im Team abgestimmt und von den Transfusionsbeauftragten der einzelnen Abteilung in die Abteilung an die Ärzteschaft gegeben. Und zusätzlich wurde bei uns, ich weiß nicht, warum das immer Anästhesisten machen, aber bei uns ist es halt so, also wir haben neben der normalen Anästhesie-Prämedikationsambulanz eine Anämie-Sprechstunde in den gleichen Räumlichkeiten angeboten. Und hier haben wir die diagnostischen Möglichkeiten präoperativ und auch die therapeutischen Möglichkeiten, die Patienten in ihrer Anämie direkt zu behandeln. Also wir geben Eisen IV und geben auch Erythropoietin. Und behandeln auch Avitaminosen, wenn das eben eine der Ursachen der Anämie wäre. Wie macht ihr das, Dorothee?
Ich bin hier in Schwerin auf wirklich sehr, sehr gute Strukturen gestoßen. Das Patient Blood Management ist in unserer Klinik eine interdisziplinäre Aufgabe. Und mitmachen tun die Anästhesie, das Labor und die teilnehmenden operativen Fachrichtungen. Dabei federführend natürlich insbesondere die Abdominalchirurgie. Hier ist es so, dass bei einem ersten auffälligen Laborwert, einem HB-Wert unter 7 Millimol pro Liter, was ungefähr 11,2 Gramm pro Deziliter entspricht, dann wird eine weitere Labordiagnostik automatisch getriggert. Das heißt, neben Blutbild, Elektrolyten, Serumproteinen und Entzündungsmarkern, also insbesondere CRP, wird neben anderen Markern eine Anämiediagnostik durchgeführt. Und zwar unter Bestimmung des löslichen Transferinrezeptors, dem Retikulozyten-HE, dem Ferritin und der Bestimmung des Eisenplots nach Thomas. Wird dann die Eisenmangelanämie tatsächlich diagnostiziert, erfolgt die Eisensubstitution perioperativ.
Sehr gut. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir diese intravenöse Eisengabe und all das, was etabliert ist in den Kliniken, jetzt nicht verteufeln oder dass das dazu führt, dass wir keine Eisenpräparate mehr geben, sondern dass wir das, was die Wissenschaft an neuen Erkenntnissen liefert, eben behandeln und damit umgehen und darüber aufklären. Und wie wir es jetzt beispielsweise gemacht haben, dass wir uns für ein Präparat entschieden haben, auch klinikumsweit, das seltener Hypophosphatämien macht als andere Präparate, und dann auch interdisziplinär mit Patient Blood Management Team, Anästhesie, Apotheke, Endokrinologie zusammenzuarbeiten, dann kann man ganz klar die Vorteile weiterhin nutzen, ne? Also höhere Stabilität der Patienten im OP, gut vorbereitete Patienten, Einsparung von Fremdblut und natürlich alle Komponenten, die damit einhergehen, die fehlende Immunisierung durch Fremdblut und so weiter. Und ich glaube, dass das einfach total gut ist und somit bleiben wir unserem Ziel treu, das Beste für unsere Patientenversorgung umzusetzen.
Andrea, das klingt ehrlich gesagt fast schon wie ein sehr gutes Schlusswort. Aber lass uns trotzdem nochmal über ein paar andere Aspekte vom Patient Blood Management sprechen, eben über die perioperative Eisensubstitution hinaus. Was gibt es für weitere aktuelle Erkenntnisse, über die du uns berichten kannst? Woran arbeitet ihr gerade? Welche Publikationen sind in der Pipe? Womit beschäftigst du dich?
Tendenziell rede ich ja lieber über Publikationen, die schon veröffentlicht sind. Aber es gibt eine sehr spannende Studie, die wir vor kurzem durchgeführt haben. Also wie ich finde, ja. Aber wir haben Patienten, die anämisch sind, haben 14 bis 93 Stunden vor einem kardiochirurgischen Eingriff eine Eisensubstitution erhalten, weil sie anämisch waren. Und dann haben wir einfach mal geschaut, ob das intravenöse Eisen, also das Pharmakon, zum Zeitpunkt der Operation noch im Blut der Patienten zu finden war.
Wie kann man tatsächlich das infundierte Eisen von körpereigenem Eisen irgendwie unterscheiden? Ich habe ja auch lange im Labor gearbeitet, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das macht. Wie macht denn ihr das?
Da haben wir ein paar Pilotstudien gemacht, unter anderem auch mit meinem Blut. Das haben wir dann versetzt mit einem Eisenpharmakon und mit der analytischen Chemie der Universität zusammengearbeitet. Und die haben ein Verfahren, das heißt LCP-ICP-MS, also ist ein Verfahren der Massenspektrometrie. Und die konnten die verschiedenen Eisenpräparate, das körpereigene Eisen und das Eisen des Pharmakons, voneinander unterscheiden. Und Ziel war es einfach festzustellen, okay, können wir das messen? Ja, das konnten wir messen. Und Ziel war es dann festzustellen, wie lange das Präparat im Blut ist, bevor es letztlich in die Eisenspeicher des Körpers aufgenommen wird. Und wenn ich euch jetzt mal fragen würde, möchtet ihr mal tippen, nach wie vielen Stunden, dass diese 500 Milligramm Eisenkarboxymaltose, die wir in der Studie verwendet haben, noch zu finden sind im Blut? Was meint ihr?
Tja, wenn ich mich recht erinnere, damals, als die Eisenkarboxymaltose zugelassen wurde, wurde mit radioaktiv markiertem Eisen festgestellt, dass die Halbwertszeit im Blut zwischen 6 und 18 Stunden liegt. Genau. Also würde ich quasi davon ausgehen, wahrscheinlich so 3x 18 Stunden, also zwischen 36 und 54 Stunden vielleicht.
Und Doro? Ich würde sagen, 12 Stunden kann völlig falsch liegen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich hatte auch tatsächlich keine Ahnung. Das mit der Halbwertszeit wussten wir natürlich, aber dann ist die Frage, ob dann noch die Eisenkarboxymaltose auch tatsächlich da ist. Also wichtig ist, also das ist rausgekommen, wenn zwischen der Gabe von der Eisenkarboxymaltose und der Operation unter 48 Stunden vergangen waren, haben wir immer noch das Pharmakon im Serum gefunden, also im Blut. Und wenn zwischen der Gabe von dem Eisenpräparat und der Operation länger als 48 Stunden vergangen waren, dann war die Konzentration von dem Pharmakon im Blut sehr niedrig.
Das bedeutet, sag das nochmal klar?
Ja, also zunächst einmal nichts, wenn man ein bisschen weiter denkt, dann sind nach 48 Stunden also die Eisenspeicher gefüllt, sodass 48 Stunden vor der Operation eine Eisengabe erstmal sinnvoll erscheint.
Das klingt sehr interessant. Wahrscheinlich habt ihr natürlich noch mehr gemessen, wenn ihr euch den Aufwand macht, zwischen körpereigenem Eisen und substituiertem Eisen zu unterscheiden, dann würde mich ja echt mal interessieren, was passiert, wenn man das eben direkt vor der Operation gibt. Was ist denn dann los?
Ja, also wenn man es direkt vor der Operation gibt, ist es einfach noch im Blut. Das ist keine große Kunst, ne? Da wird wenig aufgenommen dann in der Zeit. Und du hast recht, wir haben noch mehr gemessen. Wir haben dann in der zweiten Fragestellung untersucht, was dann passiert, wenn ein Patient noch das Eisenpharmakon, also jetzt als Beispiel, kurz vor der Operation gegeben, dann eine Herzoperation bekommt. Ja, und wir wissen ja meistens, wie es die Herzoperation wird durchgeführt, eine Herz-Lungen-Maschine. Und bei großen Operationen wird ein Cell-Saver zur maschinellen Aufbereitung von Eigenblut verwendet. Und wir haben dann einfach mal geguckt, wie hoch die Konzentration von dem Pharmakon bei dem Patienten nicht nur präoperativ, sondern eben auch postoperativ war.
Jetzt bin ich gespannt.
Im Serum.
Und?
Ja, es war wirklich spannend und total eindeutig, denn die Konzentration im Patientenserum war präoperativ hoch und postoperativ aber niedrig.
Und wo war das Eisen hin?
Tja, also, dass das in den Eisenspeichern der Patienten verschwindet, weil man durch die Herz-Lungen-Maschine eine Anämie induziert durch Hepzidin-Freisetzung, glaube ich alles nicht. In den Eisenspeichern ist das nicht. Das ist doch Quatsch.
Nein, richtig, genau. Das wäre ungewöhnlich und auch viel zu schnell. Und die Zeiträume bei unserem Patienten waren ja auch durchaus unterschiedlich, aber trotzdem war es immer im Nachgang niedrig. Ja, ich kann es euch erzählen. Wir haben die hohe Konzentration, also die Konzentration, die eigentlich im Serum war, letztlich im Abfallbeutel der Waschlösung vom Cellsaver gefunden.
Das würde ja bedeuten, dass die direkte präoperative Gabe bei großen Eingriffen, wo der Cellsaver zum Einsatz kommt, also alle nicht malignen Operationen, großen Bauchoperationen, was was eben so gemacht werden muss, dann wäre ja eine Eisengabe früher notwendig.
Das
wäre ja ein guter Grund, ne?
Genau. Das ist sozusagen zweiter Grund für die Gabe von intravenösem Eisen 48 Stunden vor der Operation, sodass das Eisen in die körpereigenen Speicher gelangt und dann nicht ausgewaschen werden kann.
Kann man die Ergebnisse schon irgendwo nachlesen, Andrea?
Nein, leider noch nicht. Wie gesagt, brandaktuell hier im Podcast. Wir haben den Artikel in Revision. Ich hoffe, dass wir es bald nachlesen können. Aber was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Cell-Saver super effektiv ist, dass es eine etablierte Methode ist und dass er ja auf jeden Fall das macht, was er soll. Nämlich alles auswaschen, außer der roten Blutkörperchen, und diese transfundieren wir zurück. Und es ist wichtig, dass wir jetzt feststellen, er wäscht das Eisen aus. Okay, das soll sozusagen im Umkehrschluss einfach nur bedeuten, gebe es frühzeitig genug, damit das Eisen in die Eisenspeicher aufgenommen werden kann. Und im Zweifel wird es dann wird es eben ausgewaschen, ja. Aber man sollte trotzdem auf jeden Fall den Cell-Saver verwenden, weil man natürlich dadurch eine Menge an Fremdbluttransfusionen definitiv sparen kann bei hohen Blutverlusten, ja.
Das finde ich alles total spannend. Vielen Dank.
Gerne. Andrea, kannst du uns deine Erkenntnisse nochmal am Ende dieses Podcasts kurz als Take-Home-Messages zusammenfassen?
Ganz einfach. Drei kurze Messages.
Gerne.
Also ich würde sagen, als erstes mal, es ist wichtig, wirklich wichtig, keine niedermolekularen Eisenpräparate zu nehmen aufgrund der hohen Anaphylaxieraten, dann lieber keine Substitution. Als zweites ist wichtig, die intravenöse Eisengabe präoperativ ist definitiv sicher in der Anwendung, kann aber, wie wir in neuen Studien gelernt haben, Hypophosphatämie auslösen, die aber auch wiederum gut behandelbar ist und einfach in unsere klinischen Abläufe integriert werden muss. Und als drittes vielleicht noch das, was noch nicht publiziert ist, aber was wir da natürlich auch noch in klinischen Studien zeigen müssen und werden, dass die Effektivität der Eisengabe höher ist, je früher die Substitution präoperativ erfolgt. Das wussten wir eigentlich schon eine Weile, denn je länger das Knochenmark Zeit hat zu produzieren, desto höher wird einfach der Hämoglobinwert, aber die Studien, die wir jetzt gemacht haben, belegen einfach nochmal, dass auch die Aufnahme in die Eisenspeicher definitiv wichtig ist.
Ja, liebe Zuhörer, wir sind am Ende des zweiten Bremer Wortboten angekommen. Unser Podcast zum Thema Patient Blood Management und Eisenstoffwechsel hat Sie sicher zum Nachdenken angeregt. Herzlichen Dank an dich, liebe Andrea, als unsere kompetente Gesprächspartnerin heute Abend.
Ich danke euch für die Einladung und für das nette Gespräch.
Gerne, und dass du deine neuen Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Lieber Christian, herzlichen Dank für die Co-Moderation, die wie immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald in Bremen, spätestens im Februar nächstes Jahr.
So, ich hoffe nun, dass Ihnen auch dieser Podcast gefallen und Ihre Erwartungen erfüllt hat. Es wäre toll, wenn die gesamte Podcast-Reihe für Sie eine interessante und wirklich nützliche Informationsquelle werden könnte. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass mit diesem Format persönliche Begegnung, das einander zuhören und das miteinander diskutieren ersetzt werden könnte. Dazu bedarf es der persönlichen Begegnung anlässlich eines richtigen Kongresses, eben eines richtigen Events, welches dem gesamten Potenzial unserer kognitiven Kompetenz Rechnung trägt. Deshalb der Vorschlag: Besuchen Sie unsere Website www.intensivmed.de. Informieren Sie sich über das nächste Bremer Symposium. Möglicherweise können Sie es ja einrichten, im Februar 2023 hier in Bremen dabei zu sein. Ich möchte Sie immer wieder dazu ermuntern und würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Bremen kommen können. Glauben Sie mir, es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne wieder mit den besten Grüßen aus Bremen, Ihr Werner Kuckert.
Dieser Podcast ist eine Produktion des WIVI in Bremen in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen und der HCCM Consulting GmbH mit freundlicher Unterstützung der Helios Simulations- und Notfallakademie Erfurt. Wir machen euch fit für den Notfall.